herzlich willkommen zum Draußentester. Heute spreche ich mit der Ernährungswissenschaftlerin Dr. Karin Buchert aus Wien über das Thema Heilpflanzen. Gerade eben ist im Servus Verlag die vierte Auflage ihres Buchs Die Naturapotheke erschienen, mit Texten über 99 Heilpflanzen, deren Wirkungsweisen und Anwendungsbereiche. Karin Buchert ist eine außerordentlich spannende Erzählerin und ihr gelingt ganz eindrucksvoll der Brückenschlag zwischen den über Jahrhunderte gesammelten Erfahrungen der Volksheilkunde und der evidenzbasierten Phytotherapie. In dem Buch verbindet sie mit ihrer Co-Autorin Miriam Wiegele beide Bereiche ganz behutsam miteinander. Also, in diesem Podcast gibt es viele ganz praktische Tipps für alle, die sich für Heilpflanzen und deren Anwendung interessieren. Und es gibt eine Antwort darauf, was passiert, wenn ein Familienmitglied von Karin Buchert einfach mal ein Aspirin haben möchte. Dr. Karin Buchert, die Naturapotheke, das überlieferte und neue Wissen über unsere Heilpflanzen, ist gerade in der vierten Auflage im Servus Verlag erschienen. Sie haben das Buch gemeinsam mit Miriam Wiegele herausgegeben. An wen wendet sich dieses Buch? Wer ist Ihr Zielpublikum?
Ja, das wendet sich an alle. Also an einfach Durchschnittsmitteleuropäer. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Also das ist ja gerade unser besonderes Anliegen, dass wir diese Dinge so alltagstauglich erklären, dass es jeder verstehen kann. Das ist immer das Anliegen.
Das ist mittlerweile die vierte Auflage, die jetzt erscheint. Ein sehr großformatiges Buch mit 99 Heilpflanzen, die Sie darin beschreiben. Warum nicht 100? Gab es keine 100?
Genau, es gab noch keine 100. Also diese Heilpflanzen, die erscheinen zuerst im Magazin Servus in Stadt und Land. Das ist vielleicht auch eine Qualitätssicherung, weil es also durch viele Kontrollen durchläuft. Sie erscheinen zuerst als Kolumne in einem Magazin und dann in Buchform. Und daher werden sie auch von vielen Leuten vorab gelesen und immer wieder angepasst und verbessert. Und zum Erscheinungszeitpunkt gab es 99 Kolumnen, die da hinein konnten.
Wie ist denn bei Ihnen die Leidenschaft für die Heilkunde, insbesondere für Pflanzen und Kräuter, entstanden?
Ja, die war schon in den 80er Jahren vorhanden. Ich wusste damals nicht, soll ich Pharmazie oder soll ich Apothekerin werden oder Ernährungswissenschaften studieren, und konnte mich nicht entscheiden und habe mich dann für Ernährungswissenschaften entschieden, weil ich einfach den natürlichen Weg gehen wollte. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich während des Studiums oft ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich immer so in Richtung Heilpflanzen herum recherchiert habe in den Bibliotheken und eigentlich lernen sollte auf irgendwelche Prüfungen. Und es hat mich nie verlassen, dieses Interesse an den Pflanzenwirkstoffen und was die mit uns machen, wie sie in unserem Körper wirken. Und ich habe den Eindruck, gerade jetzt in den letzten 5 Jahren erst werden sie so richtig erkannt, auch von den Ernährungsexperten. Also die Pflanzenwirkstoffe, die in pflanzlichen Lebensmitteln stecken, die sind enorm potent, wenn wir sie in ganz bestimmten Formen nutzen. Und jetzt schön langsam kommt das erst an die Oberfläche und jetzt wird es auch nachgefragt und das Interesse steigt sehr stark genau an diesen Themen.
Sie sind Ernährungswissenschaftlerin, haben an der Uni Wien studiert und über biogene Arzneimittel im Salzburger Pinzgau promoviert. Also gehen Sie das ganze Thema Naturapotheke eher wissenschaftlich an, evidenzbasiert oder auch erfahrungsbasiert?
Ja, das war genau der Wendepunkt damals. Also ich habe zuerst in einer schulmedizinischen Klinik in Bayern gearbeitet und dann habe ich mir gedacht, es interessiert mich auch sehr, wie Lebensmittel traditionell verwendet worden sind und was sich davon mit der Wissenschaft deckt. Und das war dann das Thema für die Doktorarbeit, zu schauen, wie sind die Heilpflanzen über Jahrhunderte verwendet worden im Alpenraum und was davon kann man jetzt wissenschaftlich erklären. Also immer diese Zusammenfuhr von Erfahrungswissen und naturwissenschaftlichem Wissen, das jetzt aktuell ist. Und da hat sich dann so eine große Welt aufgetan und jetzt bin ich sehr begeistert davon. Also ich bin ganz überzeugt, wir sollten diese beiden Bereiche, Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften, wieder ein wenig annähern Und dann kommen sehr angreifbare und lebbare und alltagstaugliche Ergebnisse heraus, die die Menschen mögen. Die mögen nicht nur chemische Formeln und naturwissenschaftliche Aussagen, sondern sie mögen auch sehr diesen Kontext. Also in welchen unter welchen Bedingungen sind diese Heilmittel entstanden und wie sind sie geprägt geworden und im Alltag verwendet worden? Das gehört einfach dazu. Da bin ich ganz überzeugt.
Haben Sie in Ihrer Familie auch diese Dinge zum Teil vermittelt bekommen als Kind oder war das überhaupt kein Thema in Ihrer Familie?
Es war ein Thema, über meine Oma war es ein wenig Thema, aber ich habe gerade als Kind erlebt, dass wir uns sehr gefreut haben, dass wir jetzt die Marmelade kaufen können und die Milch im Packerl. Und ich wollte als Kind auch keine Bauernmilch, sondern ich wollte eine moderne, abgepackte Milch, die wir dann oft nicht bekommen haben. Also ich habe gerade diese Wende auch als Kind erlebt in den 60er Jahren. Und dann hat sich das ja wieder gedreht, was ganz logisch war. Also die logische Folge war, wir haben dann erkannt, was hat sich denn jetzt auch zum Teil verschlechtert. Vieles hat sich ja verbessert, das muss man ja wirklich ehrlich sagen. Wir haben eine sehr hohe Lebensmittelsicherheit und eine sehr, sehr hohe Qualität bei Lebensmitteln. Aber manches ist verloren gegangen, weil wir Prozesse verkürzt haben. Denken wir nur ans Brotbacken, das musste alles schneller gehen. Und wir waren sehr darauf bedacht, alles völlig ohne Mikroorganismen zu machen, also völlig keimfrei. Da gab es also wirklich interessante Episoden an der Uni auch. Da hat ein Professor 2 Stunden über den Hollersprudel gesprochen, dass wir den nicht mehr machen dürfen. Das ist ein anfermentiertes Getränk, ein sehr weit verbreitetes aus Hollerblüten und Essig und Zucker. Und er hat darüber geredet, wie vielfältig die Mikroben sich dann da entwickeln und wie viele verschiedene Bakterien da drin sind. Das kann man überhaupt nicht mehr machen. Und heute würde man das wieder als wertvolles Lebensmittel für die Darmflora ansehen. Also da hat sich wirklich vieles verändert.
Lassen Sie uns doch mal konkret 1-2 Beispiele besprechen, wo Sie sagen würden, ja, also damit könnt ihr getrost mal anfangen, ein bisschen herumexperimentieren. Das bringt euch was, dieser Teil der Naturapotheke. Gibt es da vielleicht die eine oder andere Pflanze, wo Sie sagen würden, gerade bei Anfängern ist das etwas, wo man sich ruhig rantrauen soll?
Also ich mag ganz besonders jene Pflanzen, die jeder kennt und die man einfach anwenden kann. Also diese Alltagstauglichkeit, die ist genauso wichtig wie die Wirksamkeit, weil sonst können sie nicht im Alltag Fuß fassen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Brennnessel denken, die kennt jeder, fast jeder hat schon mal Berührung gehabt mit ihr. Und anhand der Brennnessel kann man auch ganz gut aufzeigen, wie unterschiedliche Stärken sie hat. Also sie hat verschiedene innere Werte, die man je nach Anwendung dann nutzen kann. Wenn man zum Beispiel einen Brennnesseltee aufgießt, dann nutzt man dieses Mineralstoffspektrum der Brennnessel. Die ist sehr kaliumreich und dadurch wirkt sie entwässernd. Das sind einfach osmotische Verhältnisse, die man dann erzeugt im Körper. Viel Kalium bedeutet, dass wir eher das Wasser loswerden, also dieser entwässernde Effekt. Und dann ist die Brennnessel aber auch zum Beispiel eine der chlorophyllreichsten Pflanzen überhaupt, die wir kennen. Also die hat sehr viel Grünkraft. Vom Chlorophyll als sekundären Pflanzenstoff redet fast niemand. Wenn man ganz zurückschaut in die Geschichte, dann hat vor allem Hildegard von Bingen drüber gesprochen, über die Grünkraft der Pflanzen. Und jetzt in neueren Publikationen sehen wir, dass das Chlorophyll sehr antioxidativ wirkt und unsere Zellen schützt. Es wird sogar ganz offiziell in Österreich vom Institut für Ernährungswissenschaften auch als antikanzerogen eingestuft in einer wissenschaftlichen Publikation auch so dargestellt. Und ja, diese Grünkraft, also dieses Chlorophyll ist aber fettlöslich. Das heißt, es macht durchaus auch Sinn, dass wir eine Brennnesselsuppe kochen und ein wenig Fett oder Öl dazugeben. Oder Brennnesselspinat, wo wir natürlich auch, also wir lieben Butter, wahrscheinlich die Schweizer auch. Und dann gibt man ein bisschen Butter dazu und so kann das Chlorophyll noch besser in den Körper aufgenommen werden, weil es eben nicht wasserlöslich ist, sondern fettlöslich. Und an dem Beispiel sieht man, dass eigentlich jede Pflanze sehr unterschiedliche Inhaltsstoffe hat und je nachdem, ob man etwas erhitzt oder kalt ansetzt oder ob man Fett dazu gibt oder Alkohol oder nur Wasser, kann man diese unterschiedlichen Pflanzenwirkstoffe bioverfügbar machen für den Körper. Also man kann es kann sie dann so aufbereiten, dass unser Körper viel damit anfangen kann.
Die Brennnessel ist ja eigentlich bekannt als ein sehr garstiges und biestiges Pflänzlein. So war es jedenfalls bei mir, bis ich eben vor einiger Zeit erstmal gemerkt habe, was für Inhaltsstoffe, positive Inhaltsstoffe in dieser Pflanze sind. Ist das dann eine Art Kur, die Sie im Grunde genommen jedem empfehlen? Also so eine Brennnessel-Tinktur oder Brennnessel-Tee-Kur, die man jedes Jahr ruhig mal machen kann oder sollte sogar?
Ja, also viele Heilpflanzen kann man kurmäßig anwenden. Dann geht das eher so in Richtung Gesundheitsförderung. Wir trinken den Brennnesseltee 3-4 Wochen und dann haben wir eine sanfte und nachhaltige Wirkung, die uns gesund erhält.
Frisch oder getrocknet?
Ja, am besten, also am allerbesten bei den meisten Pflanzen frisch. Wenn sie frisch zur Verfügung stehen, dann würde ich den Brennnesseltee immer aus den frischen, jungen Triebspitzen machen. Und wenn das die Jahreszeit nicht hergibt, dann kann man sie sehr gut trocknen. Trocknen ist eine geniale Konservierungsmethode. Man muss nur relativ schnell trocknen und nicht zu heiß, also so 35 bis 40 Grad ist eine gute Temperatur. Über 40 Grad beginnen dann die Eiweiße zu denaturieren. Das heißt, Enzyme werden dann inaktiviert und Eiweiße verändert. Dann haben wir nicht mehr Rohkostqualität. Aber für wenn wir diese Pflanzen in dieser Form trocknen, dann stehen sie uns das ganze Jahr über zur Verfügung. Und ja, wie gesagt, die meisten Heilpflanzen erhalten ihre inneren Werte sehr gut beim Trocknen.
Sie haben gesagt, 3 Wochen würden Sie zum Beispiel diese Kur machen, indem Sie den Tee trinken. Und dann, wie geht's weiter zum Beispiel mit dem Einsatz von Brennnessel?
Und dann kann man sporadisch sie ja auch kulinarisch anwenden. Also man darf nicht den Brennnesseltee 3 Monate oder 5 Monate trinken. Das würde sehr, sehr stark trocknend wirken. Das würde uns zu sehr austrocknen. Das können wir nicht machen. Aber wenn wir können einmal oder dreimal im Monat eine Brennnesselsuppe essen, dann haben wir immer wieder diese guten gesundheitsfördernden Effekte der Brennnessel im Alltag. Und wir haben ja auch ein inneres Gespür. Also unser Gusto sagt uns ja auch oft ganz gut, was wir brauchen. Da ist ein gutes Beispiel der Bärlauch. Also da haben wir so eine richtige Gier im Frühling. Die ersten Bärlauchblätter schmecken hervorragend, weil unser Körper sich schon so freut drauf. Und wenn man dann eine Zeit lang viel Bärlauch gegessen hat, dann ist es auch wieder gut und dann, ja, dann klingt das ab. Also oft spüren wir es auch ein bisschen, aber wie gesagt, ich würde bei den meisten Heilpflanzen sie nicht mehr als 4 oder 6 Wochen anwenden. Bei einschlafffördernden Pflanzen vielleicht 6 bis 8 Wochen, da dauert der Effekt oft relativ lang, bis das greift. Aber länger dann auf keinen Fall.
Klassisches Problem, Einschlafen für viele Leute heute, stressbedingt. Welche Pflanzen eignen sich? Was muss man konkret machen?
Ja, da gibt es ein paar wenige Pflanzen, die bei uns sehr gut wachsen und eine einschlafanstoßende Wirkung haben. So wird das genannt in der Phytotherapie. Das ist die Zitronenmelisse, Lavendel, Hopfen. Also beim Bier spüren wir es ja auch ein wenig. Und Baldrian, das sind also 4 Pflanzen, die bei uns gut wachsen. Die sind zwar nicht alle hier wild heimisch, aber sie wachsen sehr gut. Und wenn wir diese 4 Pflanzen mischen und als Tee trinken oder auch als alkoholischen Auszug, dann können wir diese Hürde des Einschlafens leichter schaffen. Also die entspannen uns ein wenig, sodass wir leichter hinübergleiten. Und ja, so ist also diese Einschlafhürde zu schaffen. Man schläft zwar dann nicht automatisch 10 Stunden durch, aber dann machen wir uns noch einen alkoholischen Auszug, also Tropfen, eine Tinktur. Und die kann man in der Nacht noch einmal nehmen, wenn man munter wird, um das Schlafen wieder zu fördern. Der Vorteil ist, dass sie nicht so hypnotisierend wirken. Also wir sind nicht so niedergeschlagen und völlig K.O. am Morgen, wie es oft bei anderen synthetischen Schlafmitteln ist. Also sie sorgen auch dann wieder für einen guten, wachen und energiereichen Morgen. Und sogar die Brennnessel können wir da auch noch einsetzen, und zwar die Brennnessel getrocknet als Pulverform. Da enthält ein Esslöffel Brennnesselpulver schon relativ viel Tryptophan, L-Tryptophan. Das ist schon eine Menge, die in Nahrungsergänzungsmitteln zum Einschlafen verkauft wird. 250 Milligramm erreicht man mit 1 bis 2 Esslöffeln Brennnesselpulver. Also da sieht man auch, wie man mit ganz natürlichen Pflanzen schon eine pharmakologische Wirkung erreichen kann.
Dieses Pulver kauft man sich oder kann man das selber herstellen?
Ja, die einfachere Variante ist zu kaufen. Wer viele Brennnesseln hat und eine Trocknungsmöglichkeit, kann das natürlich auch selber herstellen. Einfach trocknen und dann mahlen in einer Kräutermühle oder in einer Küchenmaschine.
Und dann nimmt man die trocken zu sich, dieses Pulver, oder vermischt die mit Wasser, vermengt die?
Ja, aber eine gute Variante ist, das mit irgendwelchen fermentierten Lebensmitteln zu mischen. Also wenn man Sauermilchprodukte mag, dann ist Joghurt, Kefir, Sauermilch gut geeignet. Das hat sogar noch Zusatzeffekte am Abend. Und wer vegetarisch oder vegan essen will, der kann auch andere fermentierte Säfte verwenden oder ein wenig guten Essig dazu rühren. Also es hat einen Vorteil. Also ganz oft haben diese fermentierten Lebensmittel den Vorteil, dass sie die Aufnahme fördern, also dass Pflanzenwirkstoffe dann besser aufgenommen werden können, weil sie, wenn der Darm vielleicht angeschlagen ist oder nicht ganz fit ist, dann sogar noch durch die Mikroorganismen im Darm zerlegt werden, und da kommt dann noch ein beträchtlicher Teil der Pflanzenwirkstoffe vom Dickdarm ins Blut sogar, wie man schön langsam dahinter kommt.
Lassen Sie uns bei diesen Einschlafhilfen, sage ich mal, bleiben. Sie haben vorhin angesprochen, die 4 Möglichkeiten einer Teemischung, also Baldrian, Zitronenmelisse, glaube ich, war es, Lavendel und Hopfen, genau. Das ist die eine Möglichkeit. Also dann nehme ich an, stellt man eine Mischung her, gießt das auf und seiht das nach, weiß ich nicht, 5 Minuten, 10 Minuten ab und trinkt dann eine Tasse vor dem Schlafengehen in etwa. Ist das richtig so?
Genau.
Und bei der Tinktur, die Sie angesprochen haben, das sollten wir vielleicht auch nochmal erklären. Wie komme ich an so eine Tinktur? Stelle ich Alkohol selber her? Das ist ja ganz schwierig und auch juristisch immer heikel. Das muss ja, glaube ich, auch geschmacksneutral sein. Und wie hochprozentig muss das sein? Aber erklären Sie doch am besten, wie stelle ich eine Tinktur her?
Ja, also die Salzburger, die machen am liebsten Tinkturen. Das sind keine Teetrinker, die mögen die Tinkturen am liebsten. Aber das ist, glaube ich, in vielen Regionen so. Und das liegt daran, dass es so einfach ist. Es ist sehr einfach, Tinkturen herzustellen. Man kann frische Pflanzen verwenden. Und volksmedizinisch übergießt man sie mit ungefähr einem 40-prozentigen Schnaps. Und ja, wenn man einen neutralen Branntwein verwendet, also Wodka oder Korn, hat es halt noch den Vorteil, dass die Kräuteraromen dann auch noch besser schmecken. Aber diese 40%, das ist so ein Durchschnittswert, wo relativ viele Pflanzenwirkstoffe gut herauskommen, also gut ausgezogen werden. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn man sich das merkt, diesen Durchschnittswert von 40, ungefähr 40 Volumenprozent Alkohol. Also man übergießt die frischen Pflanzen. Wenn man keine frischen hat, kann man auch die getrockneten verwenden und lässt sie 2 bis 4 Wochen stehen bei Zimmertemperatur. Und meiner Meinung nach kann während des Ausziehens ruhig Licht dazu. Also das kann ruhig ein helles Glas sein. Man kann es auch ans Fenster stellen. Es soll nur nicht über 30 Grad oder über 35 Grad bekommen. Und dann seiht man ab und nimmt diese Tinkturen tropfenweise. Und das klingt sehr wenig. Also quantitativ kann man sich kaum vorstellen, dass das wirkt. Aber der Alkohol ist ein sehr intensives Auszugsmittel. Und der Alkohol macht auch noch die Schleimhäute durchlässiger, sodass wir die Pflanzenwirkstoffe besser in den Körper bekommen. Also das hat einige Vorteile. Eben diese gute Aufnahme, die gute Haltbarkeit, Tinkturen halten ja auch 2, 3 Jahre, falls was übrig bleibt, muss man das nicht innerhalb von einem Jahr verbrauchen. Sie sind sehr praktisch zum Verwenden, und diese Tropfflaschen, die kommen uns ja auch entgegen, weil wir sehr mobil sind in der heutigen Zeit. Das kann man überall hin mitnehmen, auch zwischendurch oder auswärts verwenden. Also da kommen wirklich viele günstige Umstände zusammen. Und die alten Leute in unserer Gegend haben mir immer erzählt, am besten, du setzt das an. Und ich habe am Anfang immer gefragt, ja, in was setze ich das an? Naja, in Schnaps natürlich. Und also es war eindeutig, dass es die beliebte Auszugsmethode ist. Und ja, wie gesagt, das ist ja auch bei den Apothekern ein beliebtes Auszugsmittel. Der alkoholische Auszug.
Das waren jetzt ganz spannende Informationen. Zum einen haben Sie gesagt, da kann ruhig Licht dran. Also man kann es ans Fenster stellen, muss aber nicht. Das ist ja auch so eine Glaubensfrage. Es gibt ja, wenn man darüber liest, Tinkturen gibt es ja die einen, die schwören da drauf, es muss alles in eine Dunkelkammer, Schrank zu, bloß kein Licht dran, 4 bis 6 Wochen. Die anderen sagen, Licht ans Fenster in die Sonne. Dann die Dritten vielleicht sagen, also nur bei gewissen Pflanzen. Sie als Ernährungsfachfrau, bitte geben Sie uns die endgültige Antwort.
Vielleicht muss man auch akzeptieren, dass es nicht für alles eine eindeutige Antwort gibt. Und das ist genauso ein Punkt, dieser Auszug, der alkoholische Auszug. Da gibt es keine einheitliche Meinung. Ich stelle das während des Auszugs an ost- oder westseitige Fenster. Und nach dem Abseihen fülle ich es in dunkle Flaschen, in dunkle Tropfflaschen. Da kann es auch noch vor sich hinreifen. Und da soll dann kein Licht und kein Sauerstoff, also gut verschlossen und auch nicht zu warm, soll das dann gelagert werden. So ist meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz einheitlich, wie das gehandhabt wird.
Sie haben den Alkoholgehalt angesprochen, 40%. Auch da gibt's unterschiedliche Meinungen, wenn man die Möglichkeit hat, höher anzusetzen, empfehlen Sie das? Kriegt man da mehr raus? 60-70%? Oder wie sehen Sie das?
Ja, es gibt für alle Gruppen von Pflanzenwirkstoffen gibt's optimale Alkoholvolumenprozent. Ätherische Öle zum Beispiel werden bei 60-70% Alkohol besser ausgezogen als niederprozentig. Aber andere wieder empfindliche Pflanzenwirkstoffe wie Schleime oder Saponine, diese schäumenden Stoffe, die sind ja eher wasserlöslich. Die bekommt man mit 25 Volumenprozent besser heraus.
Welche Pflanzen wären das?
Zum Beispiel Schlüsselblume enthält Saponine oder wenn man eine Venendinktur macht aus Kastanien. Obwohl die Kastanien so grob sind, wenn es hauptsächlich um die Saponine geht, sollte man eigentlich niederprozentig ansetzen. Wenn man aber so eine gemischte oder durchschnittliche Tinktur macht, dann hat dieser durchschnittliche Alkoholgehalt meiner Meinung nach seine Berechtigung. Wenn ich eine Duftrose für eine Creme ausziehe, dann nehme ich auch 70%, dann geht es hauptsächlich um das gute Aroma der Rose, hauptsächlich um die ätherischen Öle. Aber bei Mischungen oder bei anderen Tinkturen, wo wahrscheinlich sogar die ätherischen Öle und vielleicht die Gerbstoffe und auch noch ein wenig die Saponine eine Rolle spielen, macht dieser Durchschnittswert sogar Sinn. Ich bin sogar überzeugt, dass etwa beim Zirbenschnaps zum Beispiel, die Harze der Zirbe, die hat man ja so gerne im Schnaps, dass es da sogar ein großer Vorteil ist, wenn man nicht zu hochprozentig nimmt, weil sonst kommt zu viel von den Harzen in den Zirbenschnaps. Das könnte dann sogar so in Richtung Überdosierung ein Problem werden. Also da ist es wahrscheinlich manchmal sogar gut, wenn man nicht alles auszieht, sondern nur einen kleinen Teil. So hat sich dieses volksmedizinische Handwerk entwickelt, denke ich, immer wieder durch Versuch und Irrtum. Und das sind ganz alltagstaugliche Dinge herausgekommen.
Ein Wunsch von mir, eine Bitte fürs nächste Buch oder den nächsten Artikel, gerade diese unterschiedlichen Prozentansätze einmal erklären und begründen, warum ein gewisser Alkoholgehalt bei einer Tinktur Sinn macht. Das wäre sehr hilfreich, weil ich finde, das sind Fragen, die immer wieder aufkommen und die nie so richtig beantwortet werden. Sie haben jetzt gezeigt, man kann das beantworten und das wäre mal schön nachzulesen.
Ja, ich versuche das gerade sehr strukturiert zu bearbeiten. Habe gerade ein Buch abgegeben, ein Manuskript für den Springer Verlag, wo ich diese Hausmittel Nutrazeutika nenne und das sind also dann evidenzbasierte Hausmittel zum Weiterempfehlen. Das Buch richtet sich an Gesundheitsberufe und ich versuche also meine Kolleginnen und auch andere Gesundheitsberufe zu motivieren, das an die Patienten zu empfehlen. Also ein wenig Licht in den Wulst der vielen Hausmittel zu bringen Und die Menschen lieben das. Und wenn es in strukturierter Form wieder mehr in die Haushalte zurückkommt, da bin ich ganz überzeugt, dass da viel Gutes passieren wird. Die Menschen experimentieren dann wieder mehr mit pflanzlichen Lebensmitteln. Das wird wieder mehr Thema, mehr wertgeschätzt. Aber genauso wie Sie sagen, es sollte noch genauer naturwissenschaftlich bearbeitet werden. Es wird dann Ende des Jahres auch einen Ratgeber geben im Trias Verlag, wo das dann dieses Thema Nutrazeutika an die Allgemeinheit sich richtet, so dass man einfach eine kleine Auswahl von alltagstauglichen Hausmitteln zur Hand hat, die man jederzeit gut einsetzen kann und wo man dann genau weiß, wie viel Prozent Alkohol nehme ich oder wie heiß muss das Wasser sein und wie lang lasse ich es genau ziehen, wenn ich diese Wirkung haben will.
Können Sie mal 2, 3 Hausmittel nennen, Pflanzen, Tinkturen oder Tees, von denen Sie sagen können, wenn Sie das nehmen, das hilft hundertprozentig. Gibt es so etwas, wo Sie sagen, mit hundertprozentiger Sicherheit, das hilft dir weiter?
Ja, das gibt es auf alle Fälle. Es gibt wunderbare Durchfallmittel und die kann man sofort kochen, wenn man ein paar Karotten oder ein paar Äpfel zu Hause hat. Es gibt also diese Karottensuppe nach Moreau. Das Rezept ist ungefähr 100 Jahre alt, hat ein Kinderarzt damals entwickelt. Und das Prinzip ist ganz einfach. Man kocht die Karotten eine Stunde lang und dann verändert man die Kohlenhydrate in der Form, dass sie nicht mehr resorbiert werden, sondern bis in den Dickdarm kommen. Und da entstehen so eigenartige Oligosaccharide, die erstens sehr viel Wasser aufnehmen können und den Durchfall stoppen. Und das Zweite ist auch noch, sie binden pathogene Bakterien, pathogene Keime. Also das hat eine sensationelle Wirkung aus meiner Sicht, wenn man die Karotten einfach nur lange kocht, also statt 10 Minuten eine Stunde kocht, dann gibt man noch ein bisschen Salz dazu und ein bisschen Honig. Das ist ja auch nur ein kleines bisschen Butter. Da geht es wieder um die Resorption oder auch um die Wechselwirkungen im Darm. Aber es ist ganz einfach und man macht sie mit Zutaten, die eigentlich jeder zu Hause hat. Und so gibt es auch noch einige andere Lebensmittel. Also ich würde sagen, wenn man so 20, 30 Lebensmittel sich heraussucht, in Deutschland werden diese Lebensmittel auch Funktionsarzneimittel genannt. Also das sind Lebensmittel, die unter bestimmten Bedingungen auch pharmakologische Wirkungen entfalten können. Also es ist in Deutschland sogar gesetzlich schon so geregelt und das ist aber noch kaum kommuniziert. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, das liegt auch daran, weil man da kein verkaufbares Produkt draus machen kann, sondern weil das einfach nur so ein Wissen ist, das man weitergibt. Und die Menschen kaufen diese Lebensmittel im Supermarkt. Also man kann da keinen Umsatz lukrieren. Deswegen ist wahrscheinlich auch, es gibt keine Firmen, die das forcieren, die Weitergabe dieses Wissens. Aber ich weiß, dass viele Menschen das sehr gerne mögen, wenn sie sich so in einfacher Form helfen können.
Jetzt gebe ich Ihnen mal 2 Beispiele aus meiner Hausapotheke und ich bin gespannt, wie Sie darauf reagieren, wie Sie das bewerten. Ich setze auf jeden Fall auf Salbei-Tinktur 70% in einer Sprühflasche, wenn Halsschmerzen da sind. Und ich setze auch auf eine Minztinktur ebenfalls so hoch, 70%, wenn Magen, Bauchproblematik, Darmproblematik da ist, 20, 25 Tropfen. Bilden wir uns das ein? Ich muss auch sagen, es hilft jedes Mal, wenn wir es nehmen. Oder ist es einfach der hohe Alkoholgehalt, dass die Viren oder die Magenschmerzen Angst haben, wenn 70% auf sie zukommen?
Ja, also da setzen Sie wirklich auf die richtigen Mittel. Genau diese Tinkturen habe ich auch in meinem neuen Buch beschrieben. Also da ist was dran, eindeutig. Und Salbei ist auch ein sehr gutes Beispiel. Also Salbei enthält 2 Pflanzenwirkstoffe, die in hochprozentigem Alkohol gut ausgezogen werden können. Das sind wieder die ätherischen Öle und die Gerbstoffe. Salbei enthält wertvolle Gerbstoffe und die sind auch eher mit höherprozentigem Alkohol gut ausziehbar. Und der Alkohol selbst hat auch noch eine Wirkung. Das kommt natürlich auch dazu. Der beeinflusst auch noch das Mikrobiom des Halses. Und ja, ich würde sagen, das wirkt auf alle Fälle. Ich habe es auch in meinem Buch genauso beschrieben, entweder Tinktur oder Salbei-Tee, wobei man den Salbei-Tee muss man wieder dann eine Viertelstunde ziehen lassen. Und ja, ist natürlich praktischer im Büro, wenn man die Tinktur mit hat. Und Ja, die Pfefferminze auch sehr spannend, also vor allem eine kühlende Wirkung. Man würde sagen, vor allem bei hitzigen Magen, also das heißt, wenn der Magen so ein bisschen übereifrig ist, zu viel, und das ist ja bei sehr vielen Menschen heutzutage, weil wir einfach auf Hochtouren laufen und auf Hochtouren arbeiten, man kann es nicht anders nennen, und da tut uns Kühlung oft sehr gut, und das Menthol und auch Menthon und sogar Kampfer in der Pfefferminze, die reizen die Kälterezeptoren. Und dann empfinden wir so eine Temperatur zwischen 10 und 15 Grad, obwohl die Tinktur vielleicht Zimmertemperatur hat. Das läuft über den Trigeminusnerv, und das ist eine nachgewiesene physiologische Wirkung. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das Spannende ist sogar, dass sogar der heiße Pfefferminztee diese Kälterezeptoren reizt und dass auch der heiße Pfefferminztee kühlend wirkt. Aber bei der Tinktur haben wir dann sogar nochmal die zusätzliche Wirkung. Die könnten wir sogar äußerlich auch noch verwenden und auf die Schläfen reiben. Bei Kopfschmerzen könnten wir sie innerlich und äußerlich verwenden. Da verdunstet der Alkohol dann auch noch schnell. Das hätte noch eine zusätzliche kühlende Wirkung. Ja, deshalb ist wirklich die Pfefferminz-Tinktur beruhigt den Verdauungstrakt, wenn er überhitzt ist, so könnte man das einfach sagen.
Nun hat nicht jeder unserer Hörer, Hörerinnen einen Wald oder eine Wiese vor der Tür. Vielleicht hat der ein oder andere einen Balkon oder noch nicht mal den. Wie kommen die zu diesen Mitteln oder auch zu dieser, ich sag mal, Freude, diesem spannenden Thema, auch so etwas selber herzustellen? Was empfehlen Sie denen? Das sind ja ganz viele.
Ja, man muss die Pflanzen nicht selber ziehen. Das ist natürlich ganz eindeutig. Also ich selber kaufe sie gerne bei kleinen Produzenten, bei Biobauern. Aber es gibt sogar inzwischen auch größere Anbieter von ökologisch kultivierten Pflanzen, also Biokräutern mit bester Qualität. Im Alpenraum gibt es da eine sehr große Auswahl, und man muss das tatsächlich nicht selber vom Samen wegziehen. Manchmal hat es sogar einen Vorteil, weil diese Produzenten, die befassen sich jeden Tag mit dem Thema, und die können das eigentlich sogar besser als wir. Ich finde, es hat zwar einen Vorteil, wenn man den Salbeistock selber im Topf oder im Garten zieht, weil man dann die Pflanze noch mehr Bezug zur Pflanze aufbauen kann. Aber was jetzt im Endeffekt das Ernten und das Trocknen betrifft, da können das viele Firmen sogar besser. Und um Unterschiede herauszubekommen, da habe ich gerade eine Verkostung gemacht mit meinen beiden Töchtern, weil die zu Weihnachten zu Hause waren, und die haben gemeint, man kann jeden Fencheltee, der Billig-Fencheltee ist genauso gut wie Fenchel-Samen. Also man nennt sie Samen, sind eigentlich die Früchte. Dann haben wir eine Verkostung gemacht, so einen Fencheltee-Beutel aufgegossen und ganze Fenchel-Samen gemörsert und aufgegossen. Und das war sehr eindrucksvoll. Man sieht dann also, wenn man die Pflanzen, vor allem ätherisch Ölpflanzen, frisch zerkleinert, dann bringt man natürlich viel mehr von den Aromen in den Tee oder auch in die Tinktur. Also einfach mal ausprobieren, dann kommt man sehr schnell auch sensorisch dahinter, wo die guten Qualitäten stecken.
Bei dem Wort ätherisch ist mir gerade der Begriff esoterisch in den Sinn gekommen, weil der einfach so ähnlich klingt. Und ich denke, Sie wissen, wo ich mit der nächsten Frage hin will. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wir sind immer noch mittendrin, bedauerlicherweise, und das schon seit mehreren Jahren. Gibt es einen Boom hin zu Naturthemen? Wie sehen Sie das als Ernährungswissenschaftlerin?
Also ich habe eindeutig den Eindruck, dass die Medien viel mehr hinterfragen, welche Quellen verwendet werden, und also meine Expertise wird jetzt viel mehr nachgefragt als vor der Pandemie. Esoterik hat einen ungünstigen Namen bekommen. Im Grunde denke ich, meinen viele Leute auch gar nicht, sie meinen einfach nur, sie wollen eine Wirkung haben, eine physiologische Wirkung und auch noch Rituale rundherum, was ja auch was Schönes ist. Also meistens überlegt man sich ja gar nicht genau, was die Wörter bedeuten. Aber ich habe den Eindruck, also die physiologisch nachgewiesene Wirkung ist sehr wichtig geworden, und die gewachsenen Rituale rundherum, denke ich, sind auch wichtig, weil es dann einfach die Wirkung nochmal verstärkt. Die Berliner Charité nennt das Suggestiveffekt und die Freiburger Wissenschaftler nennen es Placeboeffekt. Ganz egal, wenn es eingebettet ist und schon lange verwendet wird und vielleicht sogar noch weltweit verwendet wird, dann ist viel Vertrauen da und dann wirkt diese Anwendung auch noch intensiver. Das darf man nicht außer Acht lassen.
Also wenn man vielleicht anstatt Esoterik von Spiritualität und Ritualen spricht, dann wäre das positiver besetzt und durchaus wichtig für die Gesamtwirkung?
Ich habe so den Eindruck, ja, dass, also ich möchte auch nichts mit esoterischen Themen zu tun haben, aber ich habe sogar den Eindruck, dass es zu negativ besetzt ist derzeit. Also, dass es so eine Schublade gibt, wo man vieles gleich hineinstopft, ohne zu schauen, ob vielleicht nicht doch tatsächlich noch eine Wirkung dahinter ist.
Ist es eigentlich sinnvoll, sich Pflanzen aus anderen Ländern zu bestellen?
Ja, also aus ökologischer Sicht macht es natürlich gar keinen Sinn. Und ich würde schwerpunktmäßig immer jene Zutaten verwenden, die wir gut verfügbar haben, also ressourcenorientiert. Ich freue mich sehr, dass auch in Salzburg jetzt schon Ingwer kultiviert wird und sogar in guter Qualität, also erstaunlich. Die Produzenten sind wirklich unglaublich gut, weil es ist eigentlich eine subtropische Pflanze und sie hat ein tolles Aroma trotzdem in Mitteleuropa. Also alles, was hier gut verfügbar ist, ist normalerweise auch in einigermaßen guter Qualität vorhanden, weil sich viele Leute drum kümmern und damit auseinandersetzen und versuchen eben die Pflanzen auch hier zu kultivieren. Es gibt da diese wahrscheinlich so einen kleinen Effekt, dass wir immer glauben, es ist irgendwo noch so ein Wundermittel versteckt und wenn was Neues kommt, dann ist es immer eine Zeit lang populär. Aber ja, so Modeerscheinungen wird es immer geben und also ich vertraue eher den Zutaten, die schon über Jahrhunderte und in vielen Teilen der Welt erfolgreich eingesetzt sind.
Haben Sie eigentlich eine Lieblingspflanze?
Das ändert sich im Laufe der Zeit, wahrscheinlich auch nach den eigenen Bedürfnissen. Ich mag jetzt Ingwer zum Beispiel sehr gerne, aber auch Salbei und Rose und Minze. Früher mochte ich Rose und Minze gar nicht. Da war mir auch immer kalt, jetzt ist das nicht mehr so. Also im Laufe des Lebens ändert sich das. Und es hängt auch davon ab, womit man als Kind in Berührung gekommen ist. Ich kannte als Kind Ingwer gar nicht. Dann mochte ich ihn auch nicht in den 90er Jahren. Und dann habe ich mich dran gewöhnt und jetzt mag ich ihn sehr. Also nach den Bedürfnissen und auch nach den Prägungen, denke ich, geht das, womit man aufgewachsen ist.
Sie haben zwei erwachsene Kinder. Ich stelle mir gerade vor, die kommen nach Hause nach einer schönen Neujahrsfeier und vielleicht hat die eine oder die andere Kopfschmerzen, sagt Mutchen, kannst mir mal was geben gegen Kopfschmerzen, Aspirin? Sagen Sie dann sofort, nee, ich habe hier ein Pulver oder eine Tinktur? Oder gibt es auch noch das klassische Medikament oder klassische Aspirin bei Ihnen?
Ja, ich sage natürlich, ja, sowas Ähnliches wie Aspirin habe ich. Medesüß-Tropfen kannst du verwenden. Manchmal sagt die Jüngere gleich, heute brauche ich was Ordentliches. Mama, heute kannst du deine Dinge. Aber, also Birgit lebt in New York und sie hat auch schon angerufen und gesagt, Mama, mir geht so schlecht, ich brauche deine Kräuter. Also auch so ist es schon gekommen. Und Anita lebt in Wien und hat eine kleine Tochter und da kann sie sehr gut auch viele einfache Erkältungsmittel einsetzen. Und ja, manchmal sagt sie auch, ich verwende dann dein Hausmittelbuch, das ist einfacher als, da steht alles drin.
Aber bei Medesüß muss ich gerade nachfragen. Sie haben also Medesüß angesprochen anstatt Aspirin zum Beispiel. Vielleicht können Sie das nochmal kurz aufklären.
Ja, das Medesüß, das ja bei uns überall gut wild wächst, enthält eine Salicylsäureverbindung. Übrigens auch schwarze Johannisbeeren zum Beispiel enthalten auch relativ viel Salicylsäure. Und das sind in den Pflanzen gebundene Formen, Aldehyde. Und die schlagen sich nicht auf den Magen. Das finde ich sehr interessant. Also die schaden dem Magen nicht. Die werden erst im Darm aktiv und haben dann eine schmerzstillende Wirkung. Es ist allerdings ein wenig, die Dosierung ist ein wenig schwieriger, denke ich, mit den natürlichen Pflanzen. Das muss man ausdüfteln oder tatsächlich Zubereitungen aus schwarzen Ribiseln verwenden. Das findet man auch in ganz Europa, auch in Osteuropa, in Russland, überall. Da wird Mousse aus schwarzen Ribbisseln gemacht und dann mit Honig vermischt, manchmal auch noch tiefgefroren. Also diese schwarzen Ribbisseln und Honigverbindungen werden dann bei Schmerzen angewendet und da haben viele Leute schon gute Erfahrungen damit gemacht. Medesüß kann man als Tee oder als Sirup trinken und wie gesagt, nur die Dosierung ist natürlich auch, muss man ausklügeln. Gibt es keinen Beipacktext, wo das draufsteht.
Wir führen dieses Gespräch via Zoom, das heißt, wir sehen uns auch. Und Sie sitzen vor einem Regal mit ganz vielen Tinkturen, nämlich mal an. Und dem Buch natürlich, um das es heute hauptsächlich geht, die Naturapotheke. Vielleicht können Sie uns mal kurz erzählen, was steht da in den Regalen? Also was haben Sie da?
Ja, die Auszüge, die so schön beleuchtet sind, das sind Essigauszüge. Also das finde ich ein sehr spannendes Thema, auch im Vergleich zu alkoholischen Auszügen. Essig ist ja ein Folgeprodukt von Alkohol und Essig ist ein sehr starkes Auszugmittel, holt sehr schnell vieles heraus und man kann ihn auch gut anwenden. Er ist halt nicht so stabil, er bleibt nicht so standardisiert über Monate oder Jahre, sondern er ist sehr lebendig, auf Deutsch gesagt. Und deswegen ist er nicht so gut geeignet zum sehr lange stehen lassen. Aber Essigauszüge sind in vielen Fällen ähnlich einzusetzen wie Tinkturen, wenn man keinen oder kaum Alkohol haben möchte. Und sonst sind es viele Tinkturen, ja, wo ich immer viele Versuche mache, auch welche Mengen man verwendet, wie lange die Auszugszeit sein soll und die Auszugstemperatur und so weiter. Und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, obwohl ich das schon seit Jahrzehnten so betreibe, ist es ein unerschöpfliches Thema.
Wir wollen auch nochmal einen Blick werfen auf ein anderes Büchlein, das gerade auch erst erschienen ist, über Harz. Das hat den Untertitel Das Glück mit dem Pech. Ja, was ist denn eigentlich so gut am Harz der Nadelbäume und warum braucht es dieses Buch? Was macht man mit dem Harz?
Ja, also mein erstes eindrucksvolles Erlebnis mit den Harzen war bei den Interviews, die ich für meine Doktorarbeit gemacht habe. Da waren nämlich die Harze das am häufigsten genannte Heilmittel. Es wurde von jedem, den ich interviewt habe, jeder hat die Harze erwähnt. Und das war schon mal sehr eindrucksvoll. Und dann bin ich dann nachgegangen. Und es ist wirklich wahrscheinlich das wichtigste Wundheilmittel im Alpenraum, aber nicht nur im Alpenraum. In vielen Regionen der Erde werden die Harze zur Wundheilung verwendet. Auch von den Aborigines in Australien und in Griechenland wird Mastix verwendet, wirklich überall. Und die Harze von den Nadelbäumen, die sind sehr entzündungshemmend und zusammenziehend und desinfizierend. Also drei Wirkungen, die sich hervorragend eignen für die Wundheilung. Und da hat sich auch wieder bestätigt, dass dieses Erfahrungswissen in der Volksmedizin sehr ausgeklügelt ist. Die alten Leute in Salzburg haben mir zum Beispiel erzählt, man müsse die Harze verdünnen, sonst sind sie zu intensiv, die Wunde verschließt sich zu schnell. Man darf also in einer Harzsalbe nur ungefähr ein Drittel Harze geben und das andere muss Salbengrundlage sein. Und das deckt sich sehr genau mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das finde ich schon einmal sehr spannend. Und vor allem aus Skandinavien gibt es viele Untersuchungen zur Fichtenpechsalbe, zu hausgemachten Fichtenpechsalben. Da haben sie in der Uniklinik Helsinki sogar eine hausgemachte Fichtenpechsalbe klinisch getestet bei Patienten mit offenen Beinen und ganz, ganz erstaunliche Resultate bekommen. Ja, also das spricht alles dafür, dass diese Pechsalbe oder Harzsalbe eine wirklich gute Wirkung hat, dass man sie, wenn man möchte, sie auch selber herstellen kann. Die Harze sind gut fettlöslich, also man löst die Harze einfach in Öl oder in Fett auf. Und so kann man diese Harzsalbe ziemlich einfach selber herstellen.
Ja, und dieses Büchlein ist auch erschienen im Servus Verlag. Das kleine Buch Harz und Pechsalben, das Glück mit dem Pech, schöner Untertitel. Und natürlich das andere, viel größere Buch mit 99 Heilpflanzen, die Naturapotheke. Auch das ist jetzt in vierter Auflage erschienen. Das war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Halten Sie uns auf dem Laufenden, wenn neue Erscheinungen kommen. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen gute Gesundheit und viel Erfolge natürlich in Ihren Studien.
Ja, danke schön, Ihnen auch und danke für die Einladung.
Das war der Draußentester für heute mit Dr. Karin Buchardt aus Wien. Weitere Infos über sie und die Bücher, die Naturapotheke und Harz- und Pechsalben findet ihr auf unserer Homepage draußentester.ch. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.